schon gesagt, dass es heute ein besonderer Gottesdienst ist. Und wo besondere Gottesdienste sind, da müssen auch besondere Predigten gehalten werden. Die ist insofern heute besonders, als sie eine Doppelpredigt ist. Aber keine doppelt so lange wie üblich, sondern eher kürzer. Denn ich muss ja den angekündigten Predigttext nehmen, zunächst mal. Die Fortsetzung im 1. Johannesbrief, im 2. Kapitel. Und wenn Gott gnädig ist, dann wird er diese Kurzpredigt verbinden mit einer Taufpredigt. Und da es Gott liebt, gnädig zu sein, werden wir hoffentlich beides zusammen kriegen und beides zusammen hören. Die wertvollsten Worte zur Taufe haben wir eben schon original gehört. Im Grunde kann man nichts mehr hinzufügen, was man eben aus dem 2. Kolosserbrief, aus dem 2. Kapitel vorgelesen hat. Was war das für eine Übersetzung? Neue evangelistische Übersetzung. Sehr, sehr treffend. Nun lese ich also wenige Sätze aus dem 2. Kapitel des 1. Johannesbriefes vor, die Verse 7 bis 11. Es geht auch um die Bruderliebe. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wer sagt, er sei im Licht, das haben damals die Gnostiker behauptet. Alle Esoteriker aller Zeiten behaupten ständig, dass sie lichtvolle Ereignisse haben und die hohe Erkenntnis haben. Und nun sagt er, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Also, er schreibt kein neues Gebot, sondern das alte Gebot. Und dann schreibt er doch ein neues Gebot. Verwirrend, ne? Auf den ersten Blick ist es verwirrend, aber es wird schnell verständlich, wenn wir die beiden Hauptworte in den Blick nehmen. Die Schlüsselworte lauten Liebe und Licht. Und das ebenfalls erwähnte Gegensatzpaar Hass und Dunkelheit, Hass und Finsternis, das rückt sie umso mehr in die Mitte. Es geht nämlich heute und in diesem Abschnitt um die Liebe in einem neuen Licht. Das ist das Neue an dem alten Gebot. Es geht um eine elementare Wirklichkeit. Und diese elementare Wirklichkeit ist für alle Menschen zunächst einmal alles andere als rosig. Johannes beschreibt sie in dem von ihm verfassten Evangelium im 3. Kapitel mit folgenden Worten. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. In diesen zwei Versen wird das Wesentliche über den gefallenen Menschen gesagt. Seit dem Sündenfall sind wir innerlich so verfasst, vorhin hat Werner gebetet, entfremdet, wir sind so verfasst, dass wir auf eine ganz natürliche Weise, also unserer Natur entsprechend, das Licht der Welt, die Wahrheit und Gnade Gottes, die uns in der Person Jesus Christus entgegenkommt, dass wir sie scheuen, ablehnen, hassen. nicht das Ja Gottes zu uns bewegt uns in unserer bürgerlichen Normalität, sondern unser Nein dazu, das treibt unser Leben an. Genau genommen ist es das Nein, das lebensverneinende Nein des Lügners, unter dessen Regie jeder leben muss, der nicht unter der Herrschaft Christi lebt. Und wenn wir unter dieser Regie des Lügners leben, dann praktizieren wir mit erstaunlicher Selbstverständlichkeit die Antiliebe. Wir leben normalerweise ohne die Herrschaft Jesu Christi unsere Rechthaberei aus. Wir setzen uns durch gegen andere. Wir vertreten unsere Interessen. Darum geht's. Johannes nennt das Hass. Ist etwas zu laut übersteuert, kann das sein, oder? Es piezt ein bisschen, aber... Also so ist der von Gott getrennt. Versteht ihr mich immer noch, ne? Ja. Das ist der Normalfall. Das ist der von Gott getrennte Mensch in seinem Widerspruch. Obwohl er sich eigentlich nach einem liebevollen Wärmeaustausch sehnt, ist sein Ich allemal stärker als das Wir. Das können wir übrigens schon im Sandkasten erleben. Ich laufe jeden Tag hier durch die Grünanlage. Der Streit um die Plastikschaufel, der demonstriert beispielhaft alle größeren Konflikte in Beziehungen, in Familien und zwischen den Nationen. Setzt euch mal eine Viertelstunde an einen Sandkasten. Ich will haben, das ist meins. Ich war zuerst da, her damit, au. Also es geht ständig um mich. Ja? So etwas müssen wir nicht lernen. Das wird den Kindern nicht beigebracht. Das sind wir. Wir sind von Natur aus existenziell gestörte Egozentriker. Und es ist gut, wenn man das vor sich einmal bekennt oder vor Gott. Man muss gar nicht damit hausieren gehen. Du bist es. Die Bibel sagt es. Nicht vorwurfsvoll, sondern als Zustandsbeschreibung. Das bin ich. Und deshalb kann auch keiner von Natur aus das Licht, das in die Welt gekommen ist, lieben. Er kann es nicht. Die Menschen damals, als das geschrieben wurde, und die Menschen heute lieben die Finsternis. Das heißt, sie lieben ihr Versteckspiel vor Gott. Sie lieben ihre Selbsttäuschung und sie lieben auch die Täuschung des Nächsten. Das ist übermächtig. Das prägt mich. Und weil das so übermächtig war mit dieser Feindschaft gegen Gott und gegen den anderen, deshalb schlugen sie vor 2000 Jahren den ans Kreuz, der zu ihrer Rettung gekommen ist. Er kam, Jesus kam, wir haben es vorhin gehört, in diese Dunkelheit der Welt. Und sie hassten das Licht. Und sie hassen ihn heute noch. Und nun müssen wir ins Staunen kommen, alle, die wir hier sitzen, denn wir sitzen hier in einem Gottesdienst. Und wir sollten dieses Staunen nie mehr aufgeben für den Rest unseres Lebens. Wir sitzen hier und wir können, soweit ich sehe, weitestgehend, wahrscheinlich 100%, vielleicht 90% aus Überzeugung sagen, hey, ich hasse ja den Sohn Gottes gar nicht mehr. Ich liebe ihn sogar. Ist das nicht ein Wunder und nicht ein Grund zum Staunen? Und wir können sagen, ich bin ihm unendlich dankbar dafür, dass er in diese Dunkelheit meines Lebens gekommen ist, dass er mich erlöst hat. Und ich will nur noch mit ihm gehen. Ich gehöre ihm. Und eine unter uns, sie wurde schon mit Namen genannt, die Iris, die sagt heute sogar, ich will in einer zeichenhaften Handlung mein Leben vollständig Jesus übereignen. Alle Rechte hat er. Das ist eigentlich das normale Christenleben. Das normale Christenleben, und die Iris sagen heute, die Tyrannei meines alten Lebens und Wesens soll ein Ende haben. Und da sind wir schon mitten im Geheimnis des Glaubens und der überwältigenden Gnade Gottes. Uns geht es wie vor 2000 Jahren mit den Jüngern Jesu. Damals, als das Licht zum ersten Mal aufgeleuchtet ist in Bethlehem, in Galiläa, in Jerusalem, als die Liebe Gottes Mensch geworden war, wie kamen damals 12 einfache Männer und später eine wachsende Zahl von Männern und Frauen dazu, aus ihrer natürlichen Ich-Bezogenheit auszusteigen? Wie geschieht das? Das ist doch menschenunmöglich. Es war der unwiderstehliche Ruf Jesu zur Gemeinschaft mit ihm. Keiner von uns säße hier, wenn ihn nicht irgendwann der unwiderstehliche Ruf Jesu, der stärker ist als unsere Natur, getroffen hätte. Denn wenn er spricht, so heißt es im Psalm 33, wenn der Herr spricht, so geschieht es. Das ist das Wunder des Glaubens. Gott spricht wie am ersten Tag der Schöpfung und es geschieht aus dem Nichts. Und Gott spricht zu dir durch das Evangelium und es geschieht das Neue. Die Jünger damals und die Jünger heute, so wie ich euch und mich kenne, haben jede Menge Defekte behalten, ja, wie auch wir. Sie waren sogar in der Lage, noch im Schatten des Kreuzes darüber zu streiten, wer denn der Größte sei, wie auch wir. In Gemeinden läuft das immer etwas verdeckter ab, aber es läuft ab. Aber die Jünger damals und wir wahrscheinlich auch, wir lieben unsere Rückfälle in diese Ego-Trips nicht mehr. Wir lieben sie nicht mehr. Wir lieben die Finsternis nicht mehr. Wir hassen eigentlich die Rückfälle. Und die Jünger damals haben entsetzliche Einblicke in die Abgründe ihrer eigenen Natur getan. So zum Beispiel Petrus, als er Jesus 3-mal verleugnet hat. Und dennoch konnte das Licht, das ihnen zum Heil geworden war, das konnte ihnen nicht mehr ausgelöscht werden. Die Finsternis war nicht stärker als das Licht. Es ist nicht stärker in deinem Leben, wenn du Jesus gehört. Das Licht ist stärker als die Finsternis, so herum. Herr, du weißt alle Dinge, sagte Petrus nach seinem furchtbaren, katastrophalen Einbruch. Du weißt alle Dinge, du weißt auch, dass ich dich lieb habe. 3-mal hat er das bestätigt. Und er konnte nur deshalb wahrheitsgemäß so sprechen, und wir dürfen uns ihm immer wieder anschließen, weil er und hoffentlich auch du und ich die Freude erfahren haben, die Gewissheit erfahren haben. Ich bin grundlos und bedingungslos geliebt. Ich bin grundlos und bedingungslos geliebt. Dieses grundlos gilt nicht im Blick auf uns. Also es gilt insofern auf uns, in uns gibt es keine Gründe, so herum. Ja. Aber diese alle guten Gründe, weshalb wir geliebt sind, alle guten Gründe finden wir nur in Gott. Nie in uns. In ihm allein, in ihm, diesem Meer der Liebe, finden wir alle Gründe für unser Christenleben, für unser Angenommensein und für unser Lieben können. Er, der diese Allmacht ist und zugleich diese Zartheit, mit der er unsere Herzen bewegt, auch erfüllt, er hält zu uns bedingungslos und in uns liegen keine vorzeigbaren Gründe. Er rettet, weil er die Retterliebe ist. Es geschah und geschieht in allem, was unser Leben gut macht, immer ganz einseitig, immer nur von Gott her. Er nimmt uns mit hinein und es geschieht viel Neues von ihm. Sollten wir das jemals aus dem Auge verlieren, werden wir hochmütig. Bleiben wir auf dem Teppich, bleiben wir ganz bei Gott und sagen, aus Gnade allein sitze ich hier. Aus Gnade allein hat Iris irgendwann den Entschluss bekommen, ich will mich taufen lassen. Das ist Gnade. Wir sollten diesen Geschmack der Gnade immer wieder neu auf die Zunge bekommen. Wir sollten immer wieder neu dieses von Gott geschenkte Glück des Glaubens preisen, ihm dafür danken. Und wir sollten diese einzigartige Kostbarkeit genießen, dass wir unter der Herrschaft Jesu leben dürfen. Und wir sollten keine theologische Trockenübung daraus machen. Es geht ja in der Bibel, so paradox das klingen mag, nicht um Bibelstellen. Es ist gut, jeden Tag in der Bibel zu lesen, das Wort Gottes zu empfangen. Aber es geht in der Bibel immer um Leben. Es geht um die Entdeckung, dass nur durch ein tiefes, persönliches Verbundensein mit dem Licht der Wahrheit, mit Jesus selbst, wahres Leben möglich ist. Also auch wahres Lieben, nämlich der entschlossene und praktizierte Wille zur Gemeinschaft. Das ist Liebe. In einem Satz, der entschlossene und praktizierte Wille zur Gemeinschaft. Nehmen wir den Johannes mit seinem alten Gebot. Es steht im 5. Buch Mose und im 3. Buch Mose. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Wir kennen das, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüt. Und dann im 3. Buch Mose, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus nennt diese beiden Gebote, also von einem Schriftgelehrten nach dem höchsten Gebot gefragt wird. Und auch Paulus bekräftigt wiederholt im Galaterbrief, im Römerbrief, dass die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Das zu wissen ist gut. Aber, nun kommt das große Aber das Wissen um das Liebesgebot bringt in uns keine Liebe hervor. Auch das ernsthafte, nachdrückliche Bemühen, dem Liebesgebot gemäß zu leben, erzeugt keinerlei Liebe. Im Gegenteil, je stärker wir unser Innerstes mobilisieren, um diesem Gebot zu entsprechen, umso stärker kommt unser Innerstes hervor. Und was kommt hervor? Wenn mein Innerstes hervorkommt, Ehrgeiz. Ehrgeiz statt Liebe. Keine Wärme. Aus meinem Herzen, aus meinem natürlichen Herzen kommt keine Wärme, sondern die Kälte eines ich-verkrümmten Wesens. Das kommt hervor, wenn ich alles anspanne, um endlich den Forderungen Gottes zu entsprechen. Da gibt es keine bedingungslose Annahme des anderen, was Liebe wäre, sondern bestenfalls ein Interessenausgleich zum gegenseitigen Vorteil. Weiter kommen wir nicht. So sind wir. Und so sind wir ganz besonders dann, wenn wir das Gesetz Gottes aus eigener Kraft meistern wollen. Dann kommt das Furchtbare unseres Wesens hervor. Und nun leuchtet das Neue auf. Wenn wir an diesem Tiefpunkt angekommen sind, und wir werden immer wieder in unserem vergeblichen Bemühen auf diesem Tiefpunkt ankommen, dann wird aus diesem alten, aus dieser alten Forderung des Gebotes, an dem wir alle gescheitert sind, das Aufleuchten des Neuen, weil es durch Jesus erfüllt ist. Das ist das Neue. Es ist, so schreibt er, in ihm, in Christus ist es wahr geworden. Es ist Wirklichkeit geworden. Es hat nicht nur Gestalt gewonnen, in diesem einen, also sein Leben aus Liebe zu uns am Kreuz hingab, sondern es ist auch zur erfahrbaren Wirklichkeit in jedem und in jeder geworden, die sagen, hier hast du mich, Jesus, mit allem, was ich bin und habe. Hier hast du mich. Mach mit mir, wie es dir gefällt. Und wer Angst hat bei dieser Aussicht, dass Gott mit dir macht, was dir gefällt, der hat noch immer ein schlechtes Gottesbild. Der möge Gott bitten, dass er erkennen kann, was es heißt, geliebt zu sein. Ich glaube, kein Mensch hängt wirklich an Jesus, der nicht irgendwann erkannt hat, dass er aus seiner eigenen Natur heraus nicht zu einer einzigen selbstlosen Tat in der Lage ist. An diesen Punkt muss uns Jesus führen. Und wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, es ist wirklich eine andere Form des Tiefpunktes, den ich eben schon erwähnt habe, dann wächst das Staunen und die Freude über das alles verändernde Wir, das Wir Gottes lautet, Jesus mit mir, Christus in mir. Das ist das von Gott geschenkte Einssein, die von Gott geschenkte Liebeseinheit. Das ist das Neue. In ihm, in Jesus, in seiner Liebe werden wir, die wir von Natur aus einfach Egoisten sind, werden wir auf einmal liebesfähig. Es ist im Wir Gottes möglich. Es geschieht seine Liebe in meine. Es wird, hören wir noch einmal, wie Johannes das ganz und gar sagte, es wird wahr in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Und weil das Licht jetzt scheint, heute scheint, deshalb können wir unser Leben auch jetzt Jesus hingeben. Auch jetzt erneut, heute erneut Jesus hingeben. Es ist wie das Jahr, das eine gute Ehefrau oder ein guter Ehemann oder ein guter Freund, eine gute Freundin immer wieder neu zum Nächsten spricht, zu dem, der uns am Herzen liegt. Wir können dieses Ja zu Jesus, diese Hingabe heute erneuern, damit er in uns und mit uns das schafft, was ihm gefällt. Und wer das noch nicht getan hat, im Glauben besiegelt hat, der kann das auch heute tun, der kann sich heute noch taufen lassen. Also das Becken ist groß genug. Wenn es ein ernsthafter Schritt ist und wenn er danach nur irgendwo trockene Klamotten bekommt, möge er sich entscheiden. Ich meine es übrigens im Ernst. Wir müssen kein Taufseminar machen, wenn ein Mensch, so wie der Kerkermeister in Philippi oder sonst wo, wenn ein Mensch bewegt wird, ganze Sache mit Jesus zu machen. Denn das ist eine Taufe, eine von Gott gewollte Bekräftigung unseres Glaubens, unserer Glaubensgewissheit sogar, dass wir Eigentum Christi sind und mit ihm in einem neuen Leben wandeln. Das ist die Taufe. Es ist das Leben, das ewig ist. Heute mit Jesus heißt heute in der Ewigkeit. Ist jemand in Christus, so sagt die Bibel, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und zum Neuen gehört auch dies, wir werden dankbar unter der Herrschaft Jesu leben. Und wer dankbar unter der Herrschaft Jesu lebt, der lebt definitiv unter der Gnade. Und er lebt definitiv nicht mehr unter dem Gesetz. Wer unter dem Gesetz lebt, wer also das Gesetz aus eigener Kraft meistern will, der mobilisiert ständig die Macht der Sünde in einem nicht zu bewältigenden Ausmaß. Ich kann euch nur einladen, rechnet mit der Macht Gottes und seiner Gnade und rechnet nicht mehr mit euren eigenen Möglichkeiten. Glaubt an ihn und nicht an euch. Iris hat sich entschlossen, heute diese ganze Sache mit Jesus zu machen, nur noch unter seiner Herrschaft, nur noch unter der Gnade, nie mehr unter dem Gesetz. Ich gratuliere dir, Iris, dass du diesen Entschluss heute unterschreibst sozusagen. Und indem sie ihr Leben ganz bewusst ihrem Erlöser hingibt und dies durch das Zeichen der Taufe vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugt, geschieht mindestens zweierlei. Erstens, eine zielstrebige Teilhabe am ewigen Reichtum Gottes. Vorhin haben wir die neue evangelistische Übersetzung gehört. Jetzt lese ich mal einen Satz aus Luther vor zu diesem Kolosser 2, Vers 9. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr, hast du Teil in ihm. Die Fülle in Christus, die kann keine Macht der Welt mehr der Iris rauben. Keine Macht der Welt. Die Iris wird vielmehr, und auch wir, wenn wir so mit ihr unterwegs sind im Glauben, wir werden ein Leben lang damit beschäftigt sein, die Fülle des Lebens und des Liebens und des Vergebens wahrzunehmen, zu empfangen und weiterzugeben. Das ist bei allen unvermeidbaren Rückschlägen und Krisen, von denen du noch massenhaft erleben wirst, das ist das einzig wahre Leben unter der Sonne. Es gibt keine vertretbare Alternative dazu. Als zweites geschieht der Iris heute Folgendes. Sie zieht einen Schlussstrich unter ihre Vergangenheit. Mit ihm, Jesus, mit Jesus seid ihr begraben worden durch die Taufe. Das haben wir eben auch gehört. Und ich sage dir, ein schöneres Begräbnis kann es nicht geben. Und im Grunde sehnen sich alle Menschen danach. Zumindest sehnen sie sich danach, dass sie ihre verdammten Altlasten loswerden. Also die Folgen erlittener Schuld und das eigene Schuldigwerden. Davon wollen sie befreit werden. Das ist auch dieser Teufelskreis seit Adam und Eva und seit Kain und Abel. Ich werde verletzt, ich gebe die Verletzung, die Sünde weiter. Von einer Generation zur anderen. Jeder Mensch möchte Befreiung erleben aus den Verstrickungen der Vergangenheit. Und wie oft haben aktuelle Nöte, heute in uns virulente Nöte, ihre Wurzeln in fernen Kindheitstagen. Es ist der Normalfall. In verletzenden Übergriffen, die früher geschehen sind. In anhaltenden Lieblosigkeiten oder auch in Angstmachereien, wobei selbst Gott missbraucht wird als kontrollierende Instanz. Vielleicht gab es auch eine manipulierende Überbetreuung, eine vereinnahmende Überbetreuung oder eine Anstachelung zur perfekten Lebensleistung. Lauter Krankmacher. Also die Liste dieser Schäden ist in jedes Menschenleben lang. Die Liste der eingesteckten Schäden und die Liste der ausgeteilten Schäden. Diese Liste wurde mit allen Forderungen des Gesetzes ans Kreuz geheftet. Haben wir es eben noch gehört? Durch die Taufe ist das alles begraben. Und nicht nur das alles ist begraben, sondern viel gründlicher. Der ganze alte Mensch ist begraben. Der Mensch, der das abbekommen hat, diese ganzen ruinierenden Zufügungen und der es auf bewährt sündhafte Weise vervielfältigt hat. Im Römerbrief wird diese befreiende Tatsache noch präziser beschrieben. Ich lese mal nach der Übersetzung der Neuen Genfer. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, 6. Kapitel, der ist mit ihm, mit Jesus gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, der ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Mit ihm, mit Jesus gekreuzigt, das ist ein Faktum, das vor Gott unabänderlich gilt. Was immer unsere Gefühle sagen, an diesem Faktum, das heute die Iris im Glauben erfährt, ist nichts mehr zu ändern vor Gott. Er steht zu dir, er steht zu diesem Schritt. Und wir dürfen das immer wieder im Glauben neu ergreifen. Im Grunde ist die Taufe das einzigartige Geschenk Gottes. Ich erlebe das selbst seit 1987, als ich mich im Glauben taufen ließ, auf das ich mich jedes Mal neu beziehen kann, wenn ich reingerasselt bin, wenn ich durch Schuld anderer oder eigene Schuld in völlige Tohuwabohus gerate, also in das Chaos, das am Anfang der Welt war, das auch in meinem Leben wieder neu aufbricht. Ich kann sagen mit Luther, ich bin getauft. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich muss meine Interessen nicht mehr durchsetzen. Das müssen wir tatsächlich, das dürfen wir ein Leben lang üben. Und wir dürfen auch ohne viel Federlesens vor Gott dann sagen, das und das habe ich eben versaubeutelt. Ich habe gesündigt. Wir müssen nicht mehr lange erklären, wir können einfach unsere Sünden bekennen und an der Hand dessen weitergehen, der nicht nur uns mit in seinen Tod genommen hat, sondern auch mit in sein Auferstehungsleben hineingerissen hat. Denn wenn wir im Glauben und in der Taufe bekennen, dass wir mit Christus gestorben sind, dann können wir auch sicher sein, dass wir mit ihm leben werden. Unser Zustand bleibt bedenklich, dein Zustand bleibt bedenklich, körperlich, seelisch, geistig, geistlich, das bleiben wir bis zu unserem letzten Atemzug. Aber wir können hin und her gerissen sein zwischen unserem alten und neuen Leben, zwischen dem alten und neuen Wesen. Aber egal, was dann noch geschehen mag, dein Stand in Christus, unser Stand in Christus, macht uns in jeder Lage, ob im Sieg oder in der Niederlage, unser Stand in Christus macht uns dem Vater angenehm, immer willkommen, immer. Nie mehr gibt es einen Grund, dass wir annehmen dürfen, Gott würde uns nicht mehr in Liebe ansehen. Man kann sagen, dieser Stand in Christus, Informationstechniker, du bist ein Informatiker, das macht dich immer zu, lieber Andreas, mit Gott kompatibel. Egal, was du, wie du mit deiner Frau umgehst. Es wird dich hoffentlich dazu bewegen, mit deiner Frau, es wird dich hoffentlich bewegen, mit Anke liebevoll umzugehen. Also erst wenn du dabei versagst, was du gewiss 100-mal tust, ich habe es 1000-mal schon getan, du bleibst kompatibel mit Gott. Dein Stand in Christus, ihres Stand in Christus macht dich beim Vater angenehm. Denn er hat eine wunderbare Rechtsordnung aufgerichtet, eine Rechtsordnung der Gnade, die lautet, wer an meinen Sohn glaubt und in seinen Tod getauft ist, wer an den gekreuzigten und auferstandenen glaubt, dem rechne ich alles zu, was Christi gehört. Also der Vater rechnet dir ein für alle Mal die Reinheit Jesu zu. Er rechnet dir ein für alle Mal die Gerechtigkeit Christi zu. Er rechnet dir ein für alle Mal seine Heiligkeit und die Herrlichkeit Christi zu. Auf ewig, auf ewig. Das alles hast du, haben wir in Christus. Und das feiert jetzt Iris in der Taufe und das feiern wir mit ihr, ihr Begräbnis mit ihm und ihr Auferstehungsleben mit ihm. Sie glaubt dem Evangelium, das da lautet, Schlusssatz, ich wiederhole, was da Paulus an die Kolosser schrieb, mit ihm, dem Sohn Gottes, bist du begraben worden durch die Taufe und mit ihm bist du auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Das werden wir nun singen. Wir singen das draußen gleich am Taufbecken. Wir singen es hier jetzt gemeinsam mit den Gläubigen im Himmel und mit den Engeln im Himmel als Generalprobe. Wenn du es mal kurz einblendest, könnt ihr euch erheben und danach ziehen wir raus zum Taufbecken.